Liebe Gemeinde, ich würde gern beten. Ich möchte dich bitten, dazu aufzustehen. Du bist unser guter Vater. Du gibst uns Speise, du sorgst dich für uns, du sorgst dich um uns. Zur rechten Zeit gibst du das, hörst unser Gebet. Auf der Grundlage unseres Herrn Jesus Christus, deines Sohnes, der für uns gestorben ist, der sein Blut vergossen hat und so möglich gemacht hat, dass wir zu dir in das Heiligtum kommen dürfen, dass wir zu beten dürfen, dass wir sagen können, aber lieber Papa, und auch glauben dürfen, dass du uns gibst. So bitte ich dich, Herr, für diese Zeit jetzt, für dein Wort, für die Predigt. Herr, gib du deine Nahrung, gib Leben dadurch. Jesus, mein Gebet ist, Herr, dass wir über das hinausgehen, was Erkenntnis ist, bloßes Wissen, bloßes Verständnis, sondern dass das, was wir hören, das, was wir lesen, Herr, dass es uns direkt zu dir bringt, Jesus, dass wir dich darin erkennen, unser Glaube dadurch gestärkt wird, uns das ausrichtet auf dich, Vertrauen auf dich setzt, Dankbarkeit in unseren Herzen auslöst, dass wir dich dann anbeten. Herr, lass uns dir heute begegnen, das wirke durch deinen guten Heiligen Geist, Herr. Er kann es in den Herzen bestätigen, er kann es in unseren Herzen bewegen, dass wir es erleben, Herr, dass wir es erleben. Dein Wort sagt, eben das ist Evangelium, dein Wort, das eben nicht nur im Wort allein ist, sondern in Kraft. Und das ist, bist du, Herr, der wirken muss. Und darum bitte ich dich vom ganzen Herzen, ich bitte dich, lass heute dein Wort zu Kraft werden. Amen. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, gleich anknüpfen zu können an die letzte Predigt, dass jetzt nicht nochmal zwei, drei Sonntage warten muss. Ich bin ja letztes Mal nicht fertig geworden. Wir beschäftigen uns mit dem Abschnitt aus Markus Evangelium Kapitel 2, die Verse 23 bis 28. Andreas hat sie vorgelesen. Danke dafür. Es geht hier um die Sabbatfrage. Und den letzten Sonntag haben wir gestartet mit diesem Text. Und ich hatte eigentlich vorgehabt, auch durch diesen Text durchzupredigen, kam aber nicht so weit und war froh, dass ich eben heute gleich weitermachen kann. Dann habe ich mich zu Hause hingesetzt und nochmal mich vorbereitet und da ist nochmal eine Tür aufgegangen und nochmal eine Tür und da dachte ich, oh Mann, ich habe die Befürchtung, heute auch nicht fertig zu werden mit diesem Thema. Es ist ein so gewaltiges und ein so herrliches und ein so ein tiefes Thema und das ist auch so mein Gebet, dass es weit mehr als nur bei der Erkenntnis dessen bleibt, sondern dass es für uns etwas zu Kraft wird, dass es etwas zu Kraft wird. Denn das macht den Unterschied zwischen Evangelium und Religion, zwischen Evangelium und Tradition, dass man viel Erkenntnis weiß und dass man bestimmte Dinge ausübt und einübt und tut, aber dabei nicht zu Christus kommt. Und das ist der Unterschied zwischen den Dingen, dass man Christus erlebt, dass man zu ihm geht, dass es einen zu ihm treibt oder dass man bestimmte Dinge recht tut, aber keine Ahnung hat, warum man sie tut. Vielleicht, oder eben, dass man die Dinge tut, um vor Gott angenehm und gerecht zu werden. Das Evangelium und Tradition, Evangelium und Religion sind so unterschiedlich, dass Jesus eben gesagt hat, wenn das Evangelium in Traditionen und Religionen hineinbricht, es sprengt alles. Man kann Traditionen und Religion nicht flicken, man kann sie nicht reparieren, man kann sie nicht reformieren. Wenn das Evangelium hineinbricht, es ist sowas derartiges Neues, es sprengt alles. Wie die Kleider es zerreißt, weil der Flicken noch dynamisch ist und Tradition und Religion fest ist, wie die alten Kleider, wie es die Schläuche zerreißt, weil der junge Wein dynamisch ist, es ist Leben in ihm und die Schläuche sind hart und fest, es zersprengt. Und darum zeigt Jesus anhand der nächsten Begebenheit, das ist Kapitel 2, Abvers 23, was die härteste Verkrustung und was das engste altgewordene Kleid ist, gerade im Judentum, in das Evangelium hineinkam und es sprengte und ergreift das an dem Punkt, wo es am ernstesten ist. Und das ist in der Sabbatfrage. Das ist in der Sabbatfrage. Wir haben gesehen, dass das, was ausgelöst hat, ist das Pflücken der Ehren gewesen und dass die schriftgelehrten Pharisäer sich sehr darüber aufgeregt haben, weil nach ihrem Verständnis das ein Brechen des Sabbats war und somit genügten sie nicht der Gerechtigkeit Gottes, haben gesündigt und lebten nicht im Einklang Gottes. Nach ihrem Verständnis haben sie den Sabbat gebrochen und ihr Vorwurf war, sie tun etwas, was nicht erlaubt ist. Daraufhin sagt Jesus, gibt ihnen eine Antwort und bringt ihr seinen Vorwurf ihnen gegenüber. Und ihr sagt, wenn ihr wirklich verstanden hättet, was der Sabbat bedeutet, würdet ihr sie nicht anklagen. Nach dem Verständnis der schriftgelehrten Pharisäer, der Juden, und die Pharisäer waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass dieses Verständnis von dem Sabbatgebot halten bis ins kleinste Detail im Volk verbreitet war, sodass sogar die Sadduzäer, die eigentlich untereinander nicht einig waren, nach den pharisäischen Geboten der Sabbat gelebt haben, weil sie beim Volk sonst nicht als heilig dastehen würden. Eigentlich haben sie damit keine Freude gehabt, aber sie haben es trotzdem getan, weil sonst sie beim Volk eben als nicht gerecht dastehen würden. Diese Scheinheiligkeit zeigt sich darin, die gehen am Sabbat entlang, pflücken die Ähren und sie sind so lange unterwegs, es hungert sie. Ich bin mir sicher, dass einige von euch das wissen, ich habe das auch immer wieder gehört, dass man am Sabbat nur, dass der Jude, ein frommer Jude am Sabbat nicht mehr wie 2000 Schritte tut. Eigentlich 1999. Weil der eine Schritt muss sicher, das ist der Puffer, falls man sich verzählt hat. Oder wenn ich es glaube, sogar 5. Aber auf jeden Fall, es gibt so einen Puffer, dass man nicht mal, dass man trotzdem aus Versehen doch mehr tut. Interessanterweise sind sie mit Jesus unterwegs. Sie gehen mit ihnen durch die Felder und sehen, wie sie pflücken. Das heißt, sie müssen bei ihm gewesen sein. Ich bin diese Woche die 1999 Schritte bei uns abgelaufen, weil ich wissen wollte, wie weit ist das? Ist nicht so weit. Eigentlich umgerechnet bei 60 Zentimeter, das geht auf die Größe hin und her, sind ungefähr 1,2 Kilometer. Die müssen mitgegangen sein. Liebe Geschwister, das bedeutet, dass sie unterwegs waren und eigentlich nach ihrem Verständnis den Sabbat gebrochen haben. Aber erwähnen Sie das? Wieso macht ihr zu viele Schritte? Wieso läuft ihr mehr wie 2000 Schritte? Wieso? Das ist nicht die Frage, sondern die Frage, wieso pflückt ihr? Was zeigt es uns? Es ist eine geheuchelte Gerechtigkeit. Es ist eine Heuchelei. Denn wenn sie auf die Schritte zu sprechen kommen, dann würde Jesus sagen, und warum läuft ihr? Ja, da würde ihre Heuchelei sofort überführen. Also das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema sind die gepflückte Ähren. Und das zeigt so diese Selbstgerechtigkeit, die sie hier an den Tag legen, eine geheuchelte Selbstgerechtigkeit. Sie fordern etwas ein, was Gott nicht eingefordert hat. Das haben wir uns letzten Sonntag angeschaut. Und der Vorwurf Jesu ist folgendes. Wenn ihr die Schrift wirklich verstanden hättet, wenn ihr die Schrift wirklich kennen würdet, würdet ihr nicht die verurteilen. Dann würdet ihr merken, dass der Sabbat eine ganz andere Bedeutung hat und dass der Sabbat nicht dazu da ist, damit ihr eure eigene Gerechtigkeit aufrichtet, sondern der Sabbat ist ein Geschenk der Gerechtigkeit Gottes an euch. Ihr habt den Sabbat nicht verstanden und ihr habt aus dem Sabbat etwas gemacht, was er nicht ist. Der Angriff ist, habt ihr den nie gelesen? Natürlich haben die gelesen. Hier kommen all die Stellen, die mir so wichtig geworden sind in den letzten Jahren des Studiums der Bibel, wo Jesus in Johannes 5 diesen Vorwurf den schriftgelehrten Pharisäer macht. Er sagt, ihr erforscht die Schriften, ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen und darum kommt ihr nicht zu mir. Das ist entscheidend. Ihr kommt nicht zu mir, weil ihr die Schrift nicht versteht. Ihr versteht nicht, was die Botschaft der Schrift ist und darum erkennt ihr nicht, wer ich bin. Den Sabbat versteht ihr nicht, weil ihr in dem Sabbat mich nicht kennt. Weil ihr nicht versteht, was es bedeutet, dass ich der Herr des Sabbats bin. Dazu kommen wir gleich. Er sagt dann ein paar Verse weiter im Johannesevangelium, ab Kapitel 5, Vers 44, glaube ich, sagt er, dass Mose von ihm geschrieben hat, dass alles, was in Mose ist, in dem Gesetz, ein Ziel hat, auf Christus hinzudeuten. Und die ganze Sabbatfrage, wo finden wir sie? Da gehen wir gleich hinein. Da müssen wir zu Mose hin und schauen, was hat Mose über den Sabbat eigentlich gesagt? Was steht in Mose über den Sabbat? Der Vorwurf an die Schriftgelehrten, an die Pharisäer, die Jesus anklagen und die sagen, ihr brecht den Sabbat. Jesus, nein, 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 wir brechen nicht den Sabbat. Ihr habt keine Ahnung, was der Sabbat ist. Würdet ihr die Schriften kennen, würdet ihr hier nicht so heuchlerisch damit handeln. Ich belasse es dabei, aus Zeitgründen, ich belasse es dabei. Das ist der Angriff. Und jetzt, heute die Verse 27 und 28. Und er sprach zu ihnen, Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Jetzt bringt Jesus auf den Punkt und sagt, was ist die Bedeutung des Sabbats? Der Sabbat ist für den Menschen, nicht der Mensch für den Sabbat. Ihr lebt nämlich für den Sabbat, aber der Sabbat ist für euch gemacht. Ihr habt etwas nicht verstanden, was der Sabbat ist. Ihr denkt, ihr müsst den Sabbat erfüllen und begreift nicht, dass der Sabbat ein Segen und ein Geschenk Gottes an euch ist. Ich möchte mit euch etwas, und das, da habe ich die Befürchtung, dass es ein bisschen die Zeit sprengt, aber ich habe mir vorgenommen, dann nächste Predigt weiterzumachen. Lasst uns etwas anschauen. Was bedeutet das? Was ist der Sabbat? Was ist dahinter? Was hat Mose denn über den Sabbat geschrieben? Was steht in der Bibel? Was muss man verstehen über den Sabbat? Zuerst ein paar Gedanken dazu und dann gehen wir in die Schrift hinein. Der Sabbat ist Segen. Der Sabbat ist kein Fluch. Der Sabbat ist Ruhe und der Sabbat ist kein Werk. Der Sabbat ist ein Segen. Der Sabbat ist eine Gnade. Es ist etwas, was in Gnade an uns Menschen und für uns Menschen geschieht. Der Sabbat steht für den Segen Gottes, dass Gott alles für dich und für mich getan hat, damit du und ich nichts mehr machen müssen. Wir kommen endlich zur Ruhe, weil es ist vollbracht. Gott hat alles getan. Du musst nichts mehr tun. Genieße. Genieße. Komm zur Ruhe. Ruh dich aus. Ich versorge dich. Mach dir keine Gedanken. Ich bin für dich da. Der Sabbat ist ein Segen Gottes an den Menschen. Es ist der Segen Gottes an Menschen. Es ist die gnädige Versorgung Gottes des Menschen. Zugleich, und das werden wir auch sehen, zugleich ist es ein Prüfstein. Ob wir wirklich Gott vertrauen oder nicht. Ob wir wirklich glauben, dass Gott uns versorgt in allem oder nicht. Ich will das so schon mal formulieren und dann gehen wir durch die Schrift durch. Wer das wirklich glaubt, dass Gott unser Versorger ist, dass er uns so liebt, wie wir gerade gehört haben, dass er uns alles schenken will, wer das wirklich glaubt, er kommt zur Ruhe. Andersrum. Wer noch nicht in der Ruhe ist und permanent zweifelt und darum aus sich selbst machen muss, weil er nicht wirklich glaubt, dass Gott für ihn sorgt, er kommt nicht zur Ruhe. Er wird immer aus sich selbst noch irgendwas tun müssen. Reicht's nicht, vielleicht noch nicht. Ja gut, woher weiß ich, dass Gott mir auch da hilft oder das? Letztendlich, woher weiß ich das? Wer noch nicht zur Ruhe gekommen ist, innerlich wie äußerlich, kann behaupten und viel sagen, er ist gläubig. Letztendlich ist er religiös. Weil wer wirklich zur Ruhe gekommen ist, ist der, der glaubt, es ist vollbracht. Der Sabbat ist ein Gnadengeschenk Gottes der Versorgung an uns. Und im Glauben, der Sabbat ist ein Glaubensakt. Ich will euch das gleich zeigen von der Schrift, vom Gesetz, vom Alten Testament. Gehen wir in die Schrift. Wenn wir an den Sabbat denken, dann meistens denken wir an den einen Tag, an den siebten Tag. Die Bibel kennt aber mehrere Sabbate. Die Bibel kennt den siebten Tag als den Schabbat. Sie kennt die siebte Woche als den Sabbat. Sie kennt den siebten Monat als den Sabbat. Und sie kennt das siebte Jahr als den Sabbat. Und sie kennt 7 mal 7 Jahre, das 49. beziehungsweise das 50. Jahr als Sabbat, was bekannt ist als das Jubeljahr. Es gibt in der Bibel weit mehr Sabbate als nur der Samstag, jetzt in dem Verständnis. 6 Tage musst du arbeiten, am siebten Tag musst du ruhen. Die Bibel lehrt eine Menge über den Schabbat. Und das ist, als ich dann anfing, in der Woche da zu arbeiten, dachte ich, oh Mann, eigentlich, da geht ein Schatz und eine Fülle auf. Wo finden wir das erste Mal den ersten Sabbat? 1. Mose. Also ab ins 1. Mose. 1. Mose, Kapitel 1 und Kapitel 2. Hier begegnet uns der erste Sabbat, und zwar als die Ruhe Gottes, als der Schabbat Gottes. Ich lese Kapitel 2 ab Vers 1 bis 4, dann nehme ich euch ein bisschen da hinein. Ich werde mich versuchen, da kurz zusammenzufassen, damit wir all diese Sabbate in Überblick haben. Kapitel 2 ab Vers 1. So wurde der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Das ist eigentlich bis dahin ist der Abschluss. Ab Vers 4, dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurde, ist eigentlich die Überschrift für das, was danach kommt. Es ist nicht der letzte Vers, sondern das ist der erste Vers für den Abschnitt vorher. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Der Punkt ist, der erste Sabbat, der erste Ruhetag, der uns begegnet, finden wir hier in 2. Mose Kapitel 1. Gott ruht von seinen Werken. Liebe Geschwister, ist es denkbar, dass Gott müde wurde? Gott hat sechs Tage gearbeitet, und diese sechs Tage, 24 Stunden Tage nach dem hebräischen Text, hat ihn so müde gemacht, den Schöpfer Gott. Gott sprach, und diese Worte, die er gesprochen hat, haben ihn so müde gemacht, dass er Ruhe gebraucht hat. Das ist undenkbar. Diese Ruhe bedeutet nicht, Gott musste sich erholen, sondern hier heißt es, und es wurde der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk. Die Schöpfung hat sieben Tage, und der siebte Tag ist der letzte Tag der Schöpfung. Das bedeutet Vollendung. Der siebte Tag steht für Fertigstellung, vollendet sein. Gott heiligt diesen Tag. Er nimmt ihn als besonders, er stellt ihn als besonders dar und nimmt ihn aus allen das hinaus, weil dieser Tag letztendlich eine Feier ist, nämlich dessen, es ist fertig. Es ist vollendet. Die Schöpfung, die erste Schöpfung, die sichtbare Schöpfung ist fertig. Liebe Geschwister, so an dieser Stelle noch nicht die zweite Schöpfung, noch nicht die unsichtbare Schöpfung, noch nicht die himmlische Schöpfung, die ist noch nicht fertig. Das, was hier gefeiert wird, geheiligt wird, ist die erste Schöpfung. Die erste Schöpfung, die von der Erde, ist fertig. Und Gott heiligt diesen Tag, er feiert diese Vollendung dieser Schöpfung. Am welchen Tag wurde der Mensch geschaffen? Am sechsten Tag. Geht man in Kapitel 1, ab Vers 24. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen, und dann werden alle Tiere geschaffen. Ab Vers 26, Gott spricht nochmal an diesem Tag, es ist ein besonderer Tag, Gott spricht zweimal. Gott sprach, lass uns Menschen machen in unserem Bild. Und in Vers 31, und Gott sah alles, was es gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, es wurde Morgen, der sechste Tag. Liebe Geschwister, was war der erste Tag des Menschen? Der siebte Tag. Der erste Tag des Menschen, an dem er bewusst den Tag erlebte, der erste Tag, an dem der Mensch lebte, war der siebte Tag Gottes. Das heißt, da gab es ein paar Tage vorher. Was erlebte der Mensch als erstes? Ruhe. Liebe Geschwister, das sage ich jetzt, das muss ich kurz dann gleich kurz erklären, das könnte falsch verstanden werden, vor allem vom jungen Volk. Der Mensch ist nicht für die Arbeit gemacht. So, das ist jetzt kein Aufruf, ins Jobcenter zu gehen und sich arbeitslos zu melden und Hartz IV zu beantragen und sagen, hey, ich bin Christ, wir sind nicht für die Arbeit gemacht. Das ist nicht der Punkt. Der erste Tag, die Bestimmung des Menschen ist, Gott schuf, er vollbrachte alles, er hat die Schöpfung gemacht, er hat ihn gemacht. Und das Erste, was der Mensch erlebt, ist all das, was Gott gemacht hat. Der Mensch erlebt die Ruhe Gottes. Gott sagt nicht, Mensch, jetzt habe ich dich gemacht als Erstes, die Krönung der Schöpfung, und jetzt bitte, mach Tiere, mach Bäume, mach Felder, mach Samen, mach Früchte, mach Meer und Berge. Alles hat Gott geschaffen. Und dann macht er den Menschen als Letztes. Und das Erste, was der Mensch erlebt, ist, dass er alles haben darf, was Gott gemacht hat. Er muss nicht das sich erarbeiten. Der Mensch ist in die Ruhe Gottes geschaffen. Das ist die wahre Berufung des Menschen, in die Ruhe Gottes, in den Schabbat Gottes. Das ist die Bestimmung. Darf ich so sagen, er darf alles genießen, was Gott gemacht hat. Kapitel 2 ist eine Zusammenfassung der Schöpfung. Und da gibt es mehrere Bezeichnungen. Gott schuf die Schöpfung und schuf das Paradies, also den Garten Eden, Umschreibung des Paradieses. Und dann heißt es Kapitel 2, Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten. Und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Wenn wir diesen Garten anschauen, mit all den Köstlichkeiten, mit all der Herrlichkeit, mit all dem Segen und Wasser und Gold und Diamanten und Früchte und Bäume begehrenswert, alle gut zur Nahrung. Und Gott nimmt den Menschen und sagt, und jetzt geh hin und verpflege und sehe und streue und arbeite und im Schweiße deines Angesichts erarbeite dir die Frucht. Nee. Gott nimmt den Menschen und setzt ihn in den Garten Eden. Könnt ihr vorstellen, dass Adam dann die meiste Zeit dann saß im Garten? Ein bisschen langweilig, oder? Warum sitzen wir? Ich erinnere mich an eine meiner ersten Predigten hier in der Gemeinde, ging um dieses Thema. Warum sitzen wir? Warum steht ihr nicht permanent den ganzen Sonntag? Weil das anstrengend ist. Wenn man sich hinsetzt, darf man ausruhen, weil die ganze Last und die ganze Schwere nicht mehr unsere Beine zu tragen haben, sondern ebenfalls die Beine dieser Bänke. Beim Sitzen ruht man aus, das ist Ruhen. Als Gott den Menschen schuf und ihn in seine Gegenwart brachte, nämlich zu sich selbst, was das Bild des Garten Edens ist, dann brachte er ihn in seine Ruhe, in das Gemachte und sagt, hier alles für dich. Der Mensch ist für die Ruhe bestimmt. Das ist die Bestimmung des Menschen. Der erste Tag des Menschen ist nicht der siebte des Menschen. Der erste Tag des Menschen ist der siebte Tag Gottes. Das heißt, vorher hat Gott eine Menge gemacht. Er hat gewirkt, er hat ein Werk vollbracht. Das hat nicht der Mensch vollbracht, Gott hat es vollbracht. Der Mensch darf es genießen. Das kennen wir, sehr fremd für uns Fromme, genießen. Ja, Freudigkeit haben, ja, genießen, schwierig. Was sagt Jesus? Kommt zu mir und was bekommen wir dann? Leben in Fülle. Ein Lebensangebot. Was halten wir fest? Der erste Sabbat ist ein Sabbat Gottes. Hat Gott hier ein Gebot gegeben hier? Liebe Geschwister, der erste Sabbat ist kein Gebot. Das ist ein Angebot. Es ist Leben. Da wird hier kein Gebot, kein Gesetz gemacht. Es ist kein Gesetz. Das kommt erst. Aber hier ist es kein Gesetz. Hier ist es Segen. Hier ist es ein Lebensangebot. Mensch, du bist für die Ruhe Gottes geschaffen. Ich habe dich gemacht, damit du bei mir ausruhst, damit du bei mir bist. Ich mache alles. Ein Gedanke noch, bevor wir weitergehen. Der erste Ruhetag ist ein irdischer Ruhetag. Es ist die Ruhe für die sichtbare, für die irdische Schöpfung. Es ist so wichtig, dass wir das behalten. Warum? Denn ab Kapitel 3 war es das mit der Ruhe. Der Mensch sündigt, muss raus aus der Ruhe Gottes und dann muss er arbeiten, richtig? Und im Schweiße deines Angesichts musst du dein Feld bebauen, dass du etwas davon essen kannst. Ab dann ist es harte Arbeit. Und dann ist das arbeite, um dann was davon zu haben, um zur Ruhe zu kommen. Das ist die Folge des Sündenfalls, der Bruch des Sabbats, der Bruch der Ruhe Gottes. Der Mensch fällt aus der Ruhe Gottes hinaus. Er fällt aus der Ruhe Gottes hinaus. Und liebe Geschwister, ab dem Moment arbeitet Gott wieder. Ab 1. Mose, Kapitel 3, beginnt ein neues Werk. Und nicht mehr das Werk der ersten Schöpfung, sondern das Werk der zweiten. Ab dem beginnt Gott den Menschen nicht mehr in die erste Ruhe hineinzubringen, sondern in die zweite Ruhe. Nicht mehr in die irdische, sondern in die himmlische. Und diese Ruhe steht noch aus. Sie kommt noch, bis das Werk vollendet ist, bis der wahre Schabbat kommt und man wirklich zur Ruhe kommt. So, da könnten wir noch eine Weile bleiben, werden wir aber nicht. Es dauert nicht lang und wir bekommen ein Gesetz oder die Schrift lehrt uns den Sabbat. Das erste Mal, wo das in Bezug auf das Gebot trifft, ist nicht am Berg Sinai. Der erste Befehl des Halten des Sabbats ist nicht am Berg Sinai, sondern findet in der Wüstenwanderung schon statt. Ich möchte euch das kurz aufzeigen. Interessanterweise, lasst uns einen großen Sprung machen, hat Gott Abraham geboten, die Ruhe zu haben, einen Sabbat zu heiligen. Finden wir es bei Jakob, bei Isaac, bei Jakob? Nee. Wisst ihr, wo wir das erste Mal den Sabbat als Gebot haben? 2. Mose Kapitel 16. 2. Mose Kapitel 16. Gott führt sein Volk aus Ägypten heraus. Sie zweifeln, doch er beweist seine Macht, tötet die Ägypter, befreit sie aus dieser Sklaverei heraus, führt sie heraus. Sie beginnen Gott für die Rettung zu danken, sie beginnen zu singen und sagen, Gott hat uns gerettet, wir glauben. Was wir jetzt gerade gesehen, das war mächtig, wir glauben, er hat uns gerettet. Es vergeht keine lange Zeit und dann beginnt das Volk zu zweifeln, ob Gott sie wirklich für sie ist, ob Gott sie wirklich retten will. Und sie beginnen zu murren, das ist ab Kapitel 2, 15, Vers 22, sie beginnen zu murren und sagen, oh, der hat uns rausgebracht, um uns zu töten. Er vermag uns nicht durch die Wüste zu bringen. Er vermag uns nicht zu versorgen. Er vermag uns nicht zu retten. Wir verdursten, wir verhungern. Schaut mal Kapitel 15, Vers 25. Da schrie er zum Herrn und der Herr, Kapitel 15, Vers 25, da schrie er zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz, da warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnungen und Recht fest, beginnt die Gesetzgebung und dann heißt es. Und dort prüfte er es, nämlich das Volk, und sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was seine Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnung hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auflegen, die ich in Ägypten auf sie gelegt habe. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Ich bin dein Arzt. Gott legte Ordnungen fest. Und jetzt warum? Um zu prüfen, ob sie ihm glauben. Ob sie ihm wirklich vertrauen. Und das, was Erste, was kommt, ist Kapitel 16, das ist Manna. Gott sagt dem Volk, 6 Tage werde ich euch versorgen. Jedes Morgen, wenn ihr die Tür öffnet oder eben das Zelt aufschwenkt, wenn ihr hinausschaut und vor eurer Tür das Manna vom Himmel seht, dann seht ihr, ich versorge euch. Aber am 7. Tag geht nicht hinaus und sammelt nicht. Ruht euch aus. Das erste Mal, als Gott den Sabbat als Gebot gibt, ist in den Zusammenhang der Versorgung Gottes und die Zusicherung, ihr braucht Ruhe in der Wüste. Es ist ein langer Weg. Ruht euch aus. Ja, aber wenn wir uns ausruhen, ja, dann haben wir an dem Tag nichts zu essen. Doch, ich werde euch an dem 6. Tag so viel geben, dass es für den 7. Tag reicht. Reicht es wirklich? Und dann fingen andere ein bisschen mehr zu sammeln, gell? Es könnte ja sein, dass ich einen größeren Hunger habe. Man könnte ja Besuch bekommen. Es könnte ja sein, es reicht nicht. So koche ich immer. Ich habe immer das Gefühl, es reicht nicht. Ich habe immer zu viel. Bleibt immer übrig. Immer schade. Immer reicht nicht. Und sie beginnen, und was passiert mit dem Manna? Es verdorrt. Und Gott sagt ihnen, Kapitel 16, Vers, Kapitel 6, Nein, Entschuldigung, 16. Ich, 23. Er sagte nun zu ihnen, dies ist es, was der Herr geredet hatte. Morgen ist eine Sabbatfeier, ein heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, backt, und was ihr kochen wollt, kocht. Alles aber, was übrig bleibt, legt für euch zurück zur Aufbewahrung bis zum nächsten Morgen. Morgen kocht, backt, morgen ist Sabbat. Ich versorge euch. Mose weist sie an. Mose sagt, das wird geschehen. Ich will das hier nicht zu weit ausweiten. Aber der Punkt ist der. Der Sabbat ist, Gott sagt, ich werde euch genug Nahrung geben. Ich gebe euch Brot. Vertraut mir, an einem Tag, nämlich an dem Ruhetag, vertraut mir, dass ich versorgen werde. Wenn ihr nichts tut, dann sehe ich, dass ihr mir glaubt. Wenn ihr trotzdem schafft und macht und tut, dann sehe ich, ihr glaubt mir nicht. Vertraut mir. Die Sabbatfeier ist ein Vertrauen, Gott wird genug geben. Liebe Geschwister, ist der Sprung zu weit, wenn ich sage, in Johannes 6 sagen die, Mose hat uns Mana gegeben. Und was sagt Jesus? Ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel kommt. Ich bin das Mana. Vertraut, dass ich genüge. Vertraut Gott, dass ich reiche. Es gibt genug. Ihr müsst nichts tun. Ihr müsst das nicht selbst erarbeiten. Ihr müsst nicht selbst für euren Hunger sorgen. Ich stille all euren Hunger. Davor hat er die Speisung der 5000 gehabt, oder? Ich bin dieses Brot. Das steht zusammen im Zusammenhang mit dem Sabbat, mit dem Schabbat. Vertraut, dass ich genüge. Vertraut, dass ich reiche, oder nicht? Ja, man muss doch noch etwas... Manna ist Segen. Manna ist, Gott gibt aus Gnade. Die haben vorher gemurrt, die haben vorher gegen sich aufgelehnt. Und er gibt trotzdem, er versorgt sie trotzdem. Das ist Gnade. Und er sagt, vertraut mir, ich werde geben. Lass uns weitergehen. 2. Mose 23. Also Kapitel 23. 2. Mose Kapitel 23. Zweiter Mose, kommen wir zu dem Sabbat. Ja. Drei große Feste. Gott gibt dem Volk nicht nur einen Tag, er gibt dem Volk sieben Wochen, nachdem sie feiern, er gibt auch, ich mache jetzt hier einen Sprung, er gibt ihnen auch einen siebten Monat. Ich sehe gerade, dass ich bei meinem Aufschrieb hier, 23, Vers 23. Kleinen Moment, liebe Geschwister, ich hoffe, ihr habt kurz Geduld mit mir. Das ist 3. Mose 23. Das ist 3. Mose 23, Entschuldigung. 3. Mose 23. Ich dachte schon, dass ich in meiner Bibel nicht zurechtkomme. 3. Mose 23, ab Vers 1. Und er redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlung aufführen sollt, meine Feste, Feste sind diese. 6 Tage sollte man arbeiten tun, am 7. Tag ist eine ganz feierliche Sabbat, eine heilige Versammlung, keinerlei Arbeit dürft ihr tun. Es ist ein Sabbat für den Herrn, für euren, also in euren Wohnsitzen. Gott setzt diesen Ruhetag aus als Prüfstein, als Gnade des Ruhens, des Vertrauens, des Glaubens. Gott wird allein versorgen. Und ab dann beginnt Gott zu rechnen. Schaut mal in Kapitel 15, in Vers 15, Kapitel 23. Entschuldige, wenn ich euch mit dem Kapitel heute ein bisschen verunsichere. Kapitel 23, Vers 15. Und ihr sollt auch zählen von dem 7. Tag, dem Sabbat, von dem Tag, an dem ihr die Gabe für Schwingopfer gebracht habt. Es sollen 7 volle Wochen sein, bis zum anderen Tag, dem 7. Sabbat, sollt ihr 50 Tage zählen. Der Sabbat ist der Ausgangspunkt all der Segnungen Gottes. Was hier beschrieben wird, ist Pfingsten. Das ist die Vorbereitung nach Pfingsten. Aber Pfingsten entspricht aus dem Sabbat. Es entspringt aus der Ruhe Gottes, aus dem, was Gott da schenken wird. Und dann, das heißt, all das, was Gott tut, zählt ab dem Sabbat, zählt ab der Ruhe, die ich euch schenke. Und dann gibt es 50 Tage, das gibt 7 Wochen, dann ist Pfingsten. Dann geht es weiter. Schaut mal in Kapitel 23, Vers 23. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel, im 7. Monat, am 1. des Monats, soll euch Ruhe sein, eine Erinnerung durch ein Lärmblasen, eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Vers 26. Und der Herr redet zu Mose, doch am 10. diesen 7. Monats, das ist der Versöhnungstag, eine heilige Versammlung soll es sein. Der 7. Monat ist der Versöhnungstag. Es ist wieder vom Sabbat, 7-mal zählen, 7 Monate und dann kommt der Versöhnungstag. An dem Tag, als das Volk sich demütigen muss, Vers 28, und keinerlei Arbeit dürft ihr tun an eben diesem Tag. Und es ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn, eurem Gott. Denn jede Person, die sich nicht demütigt an diesem Tag, die soll ausgerottet werden. Der Sabbat ist etwas, wo der Mensch sich demütigen soll, wo er seine Sünden einsehen soll. Er kann aus sich nichts tun. Er kann vor Gott nicht gerecht werden. Es braucht Sühnung. Es braucht Vergebung. Liebe Geschwister, an welchem Tag lag Jesus Christus im Grab? Am Sabbat. An dem Tag, an dem die schriftgelehrten Pharisäer dachten, sie vollbringen ihre Gerechtigkeit, indem sie alle Kleinigkeit getan haben, hat Christus für sie Sühnung gebracht. Sie in die wahre Ruhe, in die wahre Gerechtigkeit gebracht. Und was Gott verordnet an diesem Tag, demütigt euch, macht euch abhängig von mir, versteht, ihr braucht mich, ihr braucht Versöhnung, ihr braucht Ruhe. 2. Korinther Kapitel 5, ab Vers 18 heißt es, er ist, der uns versöhnt hat mit Gott. Gott versöhnte in Jesus Christus uns mit ihm. Er ist unsere Versöhnung. Er ist unser Versöhnungstag. Der wahre Sabbat, der wahre Schabbat ist in Christus. Es ist der Tag der Versöhnung. Wir gehen einen Schritt weiter. Geht man mit mir Kapitel 25. 7. Tag, 7 Wochen, 7 Monate. Und dann kommen wir in das 7. Jahr. Oh, ich hoffe, ich habe euch bis jetzt noch nicht verloren. Bei mir war das so herrlich in meinem Herzen. Und der Herr redete auf dem Berg Sinai zu Mose. Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in dem Land kommt, das ich euch geben werde, dann sollt das Land den Herrn einen Sabbat feiern. Gott gibt dem Land einen Sabbat. Er sagt, das Land ist meins, die Erde ist meine. Beutet sie nicht aus, sie braucht Ruhe. Das 7. Jahr soll sie ruhen. Ihr seid Pächter, die gehört euch nicht. Das ist interessant, wir dürfen umsonst pachten. Wo gibt es das? Wir dürfen die Früchte ernten, das haben wir, aber das Land gehört uns nicht. Es ist sein Land und er sagt, ich gebe dem Land Ruhe. Das 7. Jahr soll es brach liegen. Aber dann sagen sie, ja, aber was sollen wir dann im 7. Jahr essen? Wir verhungern. Und Gott sagt, ich werde euch im Vorfeld so viel geben, dass es für 3 Jahre reicht. Und jetzt ist, liebe Geschwister, was braucht man, um ein Jahr dann nicht zu sehen, nicht zu pflügen? Glaube. Vertrauen, dass Gott, der versprochen hat, so viel zu geben, es auch dann geben wird in dem Sabbatjahr. Wer geglaubt hat, hat nicht gesät. Hat nicht gestreut, hat nicht, aber wer nicht geglaubt hat, der hat fleißig gearbeitet. Gott gibt dem Land ein Sabbatjahr und er sagt, ich werde versorgen, ich werde geben, ich werde im Vorfeld so viel geben, es wird genug sein. Vertrau mir, ich gebe. Gönn dem Land ein Sabbatjahr. Ruhe, zur Ruhe kommen. gönn dir eine Ruhe, gönn dem Land eine Ruhe. Ja, aber dann habe ich nichts. Doch, vertrau Gott, vertrau ihm. Was ich damit bis jetzt sagen will, schaut mal, es ist immer ein Segen, es ist immer etwas, was Gott geben will. Er sagt, ich werde dafür sorgen, ich werde geben, ich werde geben, ich versorge. Sabbat ist ein Segen und ist Ruhe, kein Werk. Er sagt, aber da, wo du es brichst, wird es zum Fluch. Abgesehen davon, liebe Geschwister, wie hat der Mensch dieses Land ausgebeugt, ausgelaugt? Keine Ruhe ging. Warum? Mehr, 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 mehr. Damit man mehr hat. Und je mehr man will, umso weniger hat man. Da ist kein Segen, das ist Fluch. Jetzt komme ich zum letzten Punkt. Also, siebter Tag, siebte Woche, sieben Wochen, sieben Monate, das siebte Jahr, sieben Jahre. Und jetzt schaut mal ab Vers 8 in Kapitel 25. Jetzt haben wir ein Jubeljahr. Und das ist so herrlich, das ist so herrlich. Und du sollst dir sieben Sabbatjahre zählen. Sieben mal sieben Jahre, sodass die Tage von sieben Sabbatjahren dir 49 Jahre ausmachen. Und du sollst im siebten Monat, am zehnten des Monats, ein Lärmhorn erschallen lassen, eine Posaune. Und an den Versöhnungstag sollt ihr ein Horn durch euer ganzes Land erschallen lassen. Und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Land Freilassung für all seine Bewohner ausrufen. Ein Jubeljahr soll euch sein. Und ihr werdet jeder wieder in sein Eigentum kommen und jeder zu seiner Sippe zurückkehren. Und dann Freilassung. Jemand, der verschuldet ist, wird alle Schuld erlassen. Jemand, der das Land verloren hat, bekommt es wieder. Jemand, der wegen Totschlag weg musste, darf wieder zurück. Sklaven freigelassen, Schulden erlassen, Land wieder bekommen. Das siebenmal siebte Jahr ist das Jubeljahr, an dem, wenn die Posaune erschallt, jeder in die Ruhe und in sein Erbe hineinkommen darf. Jeder zurückkehren darf zu dem Segen und zu der Ruhe Gottes. Ist das nicht gewaltig? Wisst ihr, wie ich versucht bin, jetzt Daniel 9 mit euch wieder anzuschauen? Wo es heißt, Daniel sagt, Gott, Kapitel 9, Daniel, wie lang, was hast du mit uns vor? Gott sendet einen Engel an Daniel und Gott sagt durch den Engel zu Daniel, ich habe für dir deine Stadt sieben Siebener bestimmt. Sieben, man nennt sie als die sieben Jahrwochen. Da steht nichts von Wochen, auch nichts von sieben Jahrwochen. Ich habe sieben Siebener für dein Land bestimmt. Und dann, wenn die sieben Siebener sich erfüllen, wisst ihr, was da steht? Eine ewige Gerechtigkeit aufrichten, ein Sühnung der Schuld, Wegnehmen der Schuld, eine Gerechtigkeit aufrichten, das alle heilig zu salben, die Propheten zu versiegeln. Ein angenehmes Jahr des Herrn. Geht mit mir, das müssen wir machen, geht mit mir ins Lukas-Evangelium Kapitel 4. Wenn sieben Siebener vollendet sind, dann gibt es Freilassung, dann gibt es Segen, da gibt es Vergebung, da gibt es Frieden. Geht man es mir in Lukas Kapitel 4. Jesus ist in seiner Heimatsynagoge. Er bekommt die Aufgabe, dieses Wort zu lesen und es auszulegen nach der Sitte. Lukas Kapitel 4 ab Vers 18. Jesus sucht eine bestimmte Stelle, das ist Vers 17, und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, arme gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und den Blinden, und dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden, auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Wisst ihr, was Jesus sagt? Die sieben Siebener sind erfüllt. Jetzt ist das Jubeljahr. Als Jesus kam, sind die siebener sieben Jahre des Volkes erfüllt. Jetzt bringt er das Jubeljahr. Er bringt was? Die Freilassung. Er spricht davon. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen. Er hat mich gesandt, den Blinden die Augen zu öffnen, die Zerschlagenen, die in Freiheit hinauszuführen, ein auszurufen. Jetzt ist das Jubeljahr. Jetzt ist der wahre Schabbat. Blass die Posaune, ich bin da. Das geschah, als Jesus kam. Und dann heißt es in der Bibel, und wenn der letzte Engel posaunen wird, was wird geschehen? Die Gräber werden sich öffnen und die Toten werden auferstehen. Und was bekommen wir? Wir kommen zurück in unser Erbe. Ruhe kehrt ein, die ewige Ruhe. Diese Sabbatruhe steht dem Volk Gottes noch aus. Die ewige Ruhe. Wieso habe ich das Gefühl, ich habe euch da noch nicht mit hineingenommen? Ich hoffe nun, dass ansatzweise ihr diese Herrlichkeit darin seht, was der Sabbat bedeutet. Er bedeutet der Segen Gottes, dass Gott sein Volk in die Ruhe hineinbringt und dass der glaubt und Gott vertraut, zur Ruhe kommt. Lasst uns jetzt schnell zurückkehren zu Markus, Markus Kapitel 2. Wenn Jesus sagt, Kapitel 2, Vers 27, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden, dann meint er in erster Linie, wisst ihr nicht, dass Gott mit dem Sabbat euch zur Ruhe bringen will, dass der Sabbat euch zum Segen sein will, dass er euch etwas ist, was er euch zur Ruhe bringt und nicht, indem ihr permanent etwas tun müsst, um gerecht zu werden. Es ist etwas, was Gott euch anbietet und nicht, was ihr leisten müsst. Wir haben ja gesehen, diese Listen, die sie haben, was sie alles leisten müssen, um meinen Sabbat zu halten. Es war mehr Werk als Ruhe. Das Ruhen am Sabbat war anstrengender als was weiß ich was. Es war ein Riesenwerk. Das war sehr anstrengend. Aber der Sabbat ist, es bringt den Menschen zur Ruhe. Jesus sagt, ihr müsst, wenn ihr die Schrift verstanden hättet, dann würdet ihr sehen, dass es euch in die Ruhe bringt. Und wenn ihr die Sabbate anschauen würdet, dann würdet ihr mich erkennen, das, was ich für euch tue. Ich bringe euch in die Ruhe. Ich bin der Schabbat. Schaut mal, was er Vers 28 sagt. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Der Sabbat ist für den Menschen, nicht Mensch für den Sabbat. Und somit ist der Sohn des Menschen Herr über den Sabbat. Darf ich euch fragen, wer ist nicht der Herr über den Sabbat? Man könnte meinen, und somit ist der Mensch Herr über den Sabbat. Das sagt er nicht. Somit ist der Sohn des Menschen Herr über den Sabbat. Was meint er? Was will er damit deutlich machen? Erstens, zwei Gedanken. Erstens, für wen ist der Sabbat gegeben? Für Menschen. Für wen ist er nicht gegeben? Für den Menschensohn. Denn er ist der Herr des Sabbats. Wer muss zur Ruhe kommen? Der Mensch. Der Menschen ist gekommen, der Menschensohn ist gekommen, um den Menschen in den wahren Schabbat, in die wahre Ruhe zu bringen. Jesus ist nicht gekommen, um sich auszuruhen. Jesus ist nicht gekommen, um auszuruhen. Er ist gekommen, um die wahre Ruhe zu schaffen. Der Ruhetag ist für euch. Die klagen ihn an, dass er den Ruhetag bricht. Er sagt, wisst ihr was? Zweitens, ich bin derjenige, der den Sabbat gemacht hat. Wisst ihr, ich habe ihn gegeben. Ich bin der Herr des Sabbat. Ich habe ihn gemacht. Ich habe ihn bestimmt. Ich habe ihn geschaffen. Das ist der Grund, warum sie ihn hassen und töten wollen. Ich bin der, die Ruhe gemacht hat. Sie wussten sofort, dass hier Jesus sich zu Gott erklärt. Wenn er sagt, ich bin der Herr des Sabbats, dann wissen sie sofort, er sagt, ich habe den Sabbat gemacht. Und dann wissen sie, er macht sich gerade zu Gott. Nur nebenbei, entweder ist er das, und da müssen wir gut hören, oder er ist ein Lästerer. Darum wollten sie ihn töten. Er ist es. Wenn Jesus sagt, ich bin der Herr des Sabbats, dann sagt er, Erstens, ich habe ihn gemacht. Zweitens, wenn er ihn gemacht hat, ich gebe die Bedeutung davon. Ich sage euch, wie er zu verstehen ist. Wenn ich ihn gemacht habe, dann kann ich euch erklären, was er bedeutet. Was bedeutet das? Ich bin die Bedeutung dieses Sabbats. Ich bin das. Und ich bin nicht nur die Bedeutung, ich bin die Erfüllung des Sabbats. Darf ich euch ein paar Stellen das zeigen? Geht mal mit mir in Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 16. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 16. Paulus schreibt: So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist des Christus. Paulus sagt: Niemand verurteile euch, ob ihr einen Sabbat haltet oder nicht. Niemand erkläre euch für gläubig oder nicht gläubig, ob ihr an dem Sabbat, am Samstag da arbeitet oder nicht. Warum? Er sagt, das sind Schatten der zukünftigen Dinge. Das sind Vorläufe, an denen wir etwas lernen müssen, was das Eigentliche ist. Und was ist das Eigentliche? Ist das, was dem Schatten was den Schatten wirft. Und er sagt, wisst ihr, welcher Körper diesen Schatten des Sabbats wirft? Das ist Christus. Der Sabbat ist ein Bild, ein Schatten für Christus. Wenn es so ist, schaut mal in Vers 20. Wenn ihr mit Christus den Elementen dieser Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen aus, lebt ihr noch in dieser Welt? Der siebte Tag, der Ruhetag, war der Ruhetag welcher Schöpfung, liebe Geschwister? Der ersten. Welcher Schöpfung gehören wir an, die wir Christus angehören? Der ersten? Siehe, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Eine neue Kreatur. Zu welchem Adam gehören wir? Zu dem ersten oder zum zweiten? Welcher Schöpfung gehören wir an? Zu der ersten oder der zweiten? Zu welchen Ordnungen gehören wir? Zu den Schatten oder zu dem Eigentlichen? Was unterwerft ihr euch unter die Dinge, die nur etwas deutlich machen wollten, nämlich das Eigentliche? Wisst ihr, was Jesus sagt? Ihr habt nicht verstanden, was der Sabbat bedeutet. Er ist es, der euch zu mir bringt, zu der wahren Ruhe. Zu der wahren Ruhe. Im Johannesevangelium, Kapitel 5, als Jesus den Lahmen am Teich Bathseba heilt, macht er das am Sabbat. Und sie regen sich darüber auf, weil der aufsteht und sein Bett nimmt und geht. Und dann sagen sie: Wieso nimmst du das Bett und gehst? Das darfst du nicht am Sabbat machen. Und dann sagt er, der hat es mir gesagt. Ja, wer? Ja, der zu mir gesagt hat, steh auf und geh, hat es mir gesagt, nimm dein Bett und geh. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn er zu mir sagen kann, steh auf und geh, dann darf er auch mir sagen, nimm dein Bett und trag es. Wenn er die Vollmacht hat, mich gesund zu machen, dann hat er auch die Autorität zu sagen, was ich an diesem Tag tun darf oder nicht. Wisst ihr, wer ist? Ist der Herr des Sabbats. Sie regen sich darauf auf. Sie regen sich darüber auf, weil er das ihm gesagt hat. Und dann kommen sie zu ihm, weil der ihm verraten hat, wer das ist. Und dann sagt Jesus in Kapitel 5 zu ihnen: Mein Vater wirkt und ich wirke auch. Wieso sagt er das? Mein Vater wirkt auch am Sabbat und ich auch. Weil mein Vater arbeitet, arbeite ich auch. Ja, warum? Weil meine Aufgabe ist, euch zur Ruhe zu bringen, wie Gott die Schöpfung, die erste Schöpfung schafft, arbeitete. Und dann ruht er und ihr in diese Ruhe eingehen konntet. So arbeitet mein Vater jetzt wieder und ich auch, nämlich an der wahren Ruhe. Und solange wir arbeiten, gibt es noch keinen Schabbat. Und wenn es fertig ist, dann ruhen wir. Jetzt arbeiten wir, wir bringen die wahre Ruhe. Und dann regen sich auf und sagen: Oh, er hat nicht nur den Sabbat gebrochen, er hat sich zu Gott erklärt. Und ab dem Moment wollen sie ihn töten. Was steht in Johannes 19, als Jesus am Kreuz hängt? Es ist vollbracht. Was hat er vollbracht? Das Werk, das der Vater ihm gegeben hat. Welches Werk? Die zweite Schöpfung. Jesus hat gewirkt. um die wahre Ruhe zu schaffen, den Menschen in die wahre Ruhe hineinzugehen. Nachdem er alles vollbrachte, was notwendig war, dass der Mensch ruht, hat er gesagt, jetzt ist es vollbracht. Es ist vollbracht. Und dann sagt der Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 20 kann man lesen. Tut mir leid, dass ich das alles sagen muss, weil wir wollen noch die Zeit haben. Dass er, nachdem er alles vollbracht hat, hat Gott ihn zu seiner Rechten gesetzt. Warum heißt es gesetzt? Liebe Geschwister, ich glaube nicht, dass Jesus seit 2000 Jahren einfach sitzt. Er wirkt auch heute. Aber wenn es heißt, setze dich zu meiner Rechten, wenn Gott das zu seinem Sohn sagt, dann heißt es, ruh dich aus von deinem Werk. Von welchem Werk? Werk der Erlösung. Es ist vollbracht. Und dann sagt Paulus im Epheserbrief, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen. Was bedeutet das? Wer in Christus ist, darf mit Jesus ruhen. Von was? Von seinem Werk. Von welchem Werk? Von dem Werk der Erlösung. Es ist alles getan, dass du und ich endlich zur Ruhe kommen können. Jesus hat alles vollbracht. Er hat deine Gerechtigkeit gelebt, die du nicht tun kannst. Und ist dein Tod gestorben, den du nicht überleben würdest. Es ist vollbracht. Du musst nichts mehr tun, um gerecht vor Gott gerecht zu werden. Darf ich euch dieses Bild kurz bemühen? Gott hat das Volk Israel herausgerettet aus Ägypten, richtig? Waren sie da befreit von den Ägyptern? Wo zweifelten sie? Wo gab ihnen den Sabbat? Wo mussten sie glauben und vertrauen? In Ägypten. Liebe Geschwister, wir wurden gerettet. Wir befinden uns in der Wüstenwanderung, um in das verheißene Land, in die wahre Ruhe einzugehen. Wo müssen wir denn an die Ruhe glauben? Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Glaubst du, dass Jesus für dich genug ist? Glaubst du, dass er dich ins verheißene Land bringen kann? Oder denkst du immer noch, ja, er ist zwar für mich gestorben, aber ich muss noch irgendetwas tun. Hat es gereicht? Habe ich genug gesammelt vom Manna? Kann er mich wirklich durch die Wüste durchtragen? Würde ich wirklich im verheißenen Land ankommen? Was ist, wenn ich versagt habe? Was ist, wenn er mich in der Wüste hier sterben lässt? Was ist, wenn es nicht reicht? Wer in der Wüste den Sabbat heiligt, das heißt die Ruhe annimmt, der geht in die ewige, in die wahre Ruhe hinein. Wer jetzt zur Ruhe gekommen ist von seinen Werken, er empfängt die wahre Ruhe im verheißenen Land. Wer aber heute noch arbeitet und meint, etwas zu seiner Gerechtigkeit tun zu müssen, er ist noch nicht zur Ruhe gekommen. Er ist noch nicht in die Ruhe hineingegangen. Weil er denkt immer noch, er muss es tun. Und das ist Religion. Das ist nicht Evangelium. Das ist das, was die Schriftgelehrten und Pharisäer getan haben. Ich ende mit einem Vers und mit einer Hausaufgabe. Als Jesus dann kam, sagt er zu seinem Volk, kommt her zu mir, ihr alle mühseligen und beladen, nehmt auf euch mein Joch, denn meine Last ist leicht. Warum sprach er? Legt ab dieses Joch, was euch die Schriftgelehrten und Pharisäer aufgelegt haben, durch das ihr denkt, gerecht zu werden. Legt es ab, nehmt mein Joch, denn meine Last ist leicht. Warum? Ich habe es vollbracht. Und dann sagte, dann werdet ihr was finden? Den Sabbat. Dann kommt ihr endlich zur Ruhe, weil es ist vollbracht. Aber was ist der Schlüssel? Kommt wohin? Zu mir. Jesus sagt, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr kommt nicht zu mir und habt Leben. Lieber Freund, liebe Freundin, wir müssen zu Jesus kommen. Und wenn wir bei ihm sind, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir an ihn glauben, kommen wir zur Ruhe. Glaubst du, es ist vollbracht? Glaubst du, er hat alles für dich getan, was es notwendig ist vom Vater? Zu ihm, nicht zu einem Gedankengebäude, nicht zu einer Theologie, nicht zu einem Haus, nicht zu einer Religion, nicht zu einer Gemeinde, zu Jesus. Wie kommt man zu Jesus? Im Glauben zu ihm kommen. Und ich will es so formulieren. Wer jetzt gleich Danke im Gebet sagen kann, der ist zur Ruhe gekommen. Wenn du aber noch nicht danken kannst, dann geh zu Jesus und bitte, dass er dir diese Ruhe zeigt. Geh zu Jesus. Komm, Jesus sagt, komm zu mir und ihr werdet Ruhe finden. Es ist vollbracht. Es ist etwas Herrliches. Die Hausaufgabe, Hebräer Kapitel 4. Wer wirklich zur Ruhe gekommen ist, ist zur Ruhe gekommen ist von seinen Werken. Der hat wirklich Christus erkannt, wenn er verstanden hat, ich muss nichts mehr tun. Es ist vollbracht. Wie sehr wünsche ich, dass das Glaube findet in den Herzen. Amen.